EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Alle 4 Sekunden wird bei Bonprix irgendwo in Europa ein BH verkauft. 7 Millionen im Jahr. Das ist keine Zahl aus dem Archiv, das ist gerade jetzt die Realität einer Marke, die im Fashion-E-Commerce eine Kundin anspricht, die sonst kaum jemand auf dem Radar hat. Ich bin Anja Borberg und ihr hört den EHI-Podcast. Bonprix feiert in diesem Jahr 40 Jahre und nutzt dieses Jubiläum nicht für Nostalgie, sondern für einen echten Neustart. Neue Kreationen, neue Kommunikation, eine neue Markenlogik. Wer die Kampagnen der letzten Monate gesehen hat, merkt, hier passiert gerade etwas. Und mitten in dieser Transformation ist mein heutiger Gast gestartet. Dr. Nicolai Johansen, seit Januar 2026 CMO bei Bonprix. Nicolai, schön, dass du heute Zeit hast, dich mit mir zu treffen und auszutauschen. Was treibt dich gerade am allermeisten an?
Ja, moin Anja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, was treibt mich an? In der Tat ist es, Themen zu gestalten, Themen zu verändern im Sinne der Kunden. Und das ist auch das, was mich hier zu Bonprix getragen und getrieben hat. Und ich finde nichts belohnender, als in glückliche Kundenaugen zu gucken. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach, wenn man im Distanzhandel unterwegs ist. Also hieß es früher noch, als das so in Katalogwelten war. Da gibt es Wege und Möglichkeiten. Und da sehe ich tatsächlich eine echt große berufliche Erfüllung, die mich immer mit einem Lächeln ins Büro trägt, meistens ins Boot trägt.
Oh, wie schön. Dann passt du gut zu Urs Möller. Der hatte mich auch immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Genau, wir alle kennen diesen klassischen Kataloghandel noch. Bonprix zum Durchblättern. Da habt ihr euch verändert. Und wie habt ihr das gemacht?
Ja, also wie du gesagt hast, wir sind 40 Jahre alt jetzt und haben uns da das ein oder andere Mal verändert, pivotiert, wie man heute sagen würde. Und in der Tat gestartet sind wir 1986, damals so die letzte große Eigengründung aus der Otto Group raus, vor About You. Mhm. Und da sah die Welt anders aus. In der Tat, das war kataloggetrieben.
Das war auch in einer Garage?
Ja, wo das stattgefunden hat, in der Nähe von dem Otto Campus, aber es war tatsächlich bewusst separat, um tatsächlich eben da Geschwindigkeit aufzunehmen. Also war so ein bisschen so Startup-Mentalität. Mhm. Die nächsten Schritte erfolgten dann schon relativ schnell. 5 Jahre später erfolgte dann die Expansion ins Ausland, erst Frankreich, dann Polen, alles katalogbasiert tatsächlich. Mhm. Ich sag mal, erst 1997, das war damals eigentlich für so den Handel schon einer der Early Mover, würde ich sagen, sind wir dann mit der Digitalisierung auch mit E-Commerce gestartet, hatten dann unseren Online-Shop. Mhm. Und erst danach, 2 Jahre danach, 99, hatten wir erste physische Shops. Also erst in Deutschland, da gab es den Bonprix-Shops, aber auch im Ausland, Italien zum Beispiel. Und das gipfelte dann 2019 mit so einem Fashion Connect Concept Store hier in Hamburg. Das war dann so ein ganz vernetztes, digitales Modell. Aber um ganz ehrlich zu sein, am Ende war das nicht so gut für uns skalierbar, weshalb wir dann dem Omnichannel den Rücken gekehrt haben nach 25 Jahren und uns fokussiert haben auf digitale Geschäftsmodelle. Seit 2016 sind wir mit der App unterwegs und haben jetzt zuletzt einen starken Fokus auf den Auf- und Ausbau der Marke, wie du eingehend schon gesagt hast, und machen jetzt auch erste Tests auf Plattformen wie otto.de, About You. Also von daher kann man zusammenfassend sagen, also der Change war immer auf unserer Seite, haben uns immer wieder hinterfragt, transformiert, neu erfunden und sind ja mittlerweile ein digitales, internationales Geschäftsmodell, eine Billion-Dollar-Company mit rund 10 Millionen Kunden.
Ja. Wahnsinn, super. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal einen Katalog von euch im Briefkasten hatte. Gibt es überhaupt noch einen Katalog oder habt ihr wie die Rewe das Ganze abgeschafft?
Ja, es gibt tatsächlich noch vereinzelt welche. Mhm. Es ist ein tatsächlich abnehmender Anteil, aber es gibt tatsächlich noch so, ich sag mal, so 10-20% unseres Customer Files, die das sehr wertschätzen, wenn sie einen Katalog bekommen. Und von daher, ja, wir reduzieren year over year, macht jetzt einen Umsatzanteil im einstelligen Prozentbereich noch aus. Also, aber tatsächlich, genau das gibt's noch. Wir folgen im Zweifel dann mit unserem Angeboten immer so den Wünschen der Kunden. Also von daher folgen wir auch da, das sagen, abnehmen sozusagen den Katalogweg, zunehmen tatsächlich anderen Wegen in Social Media und so weiter. Da freue ich mich, mit dir gleich noch tiefer einzusteigen.
Wollte gerade sagen, da kommen wir noch zu. Richtig. Du, CMO, sprechend, ne? Was hat sich denn der Marketingstrategie, für die du ja schwerpunktmäßig auch verantwortlich bist, so ganz konkret verändert? Du hast gesagt, dass ihr vielleicht früher Performance getrieben habt seid und heute da doch andere Kennzahlen eine Rolle spielen.
Ja, genau. Also klassisch ist natürlich so ein Händler, so ein Krämer. Man guckt auf die Zahlen, ist da sehr performancegetrieben. Aber wir haben im Prinzip jetzt zwei Erkenntnisse gesammelt in den letzten Monaten. Das eine ist, wir haben nochmal unsere Positionierung geschärft und haben dadurch jetzt mehr Bedarf auch an inhaltlichen Botschaften, die wir irgendwie transportieren wollen. Und deshalb gucken wir natürlich jetzt ein bisschen mehr den Funnel nach oben, also Richtung Mid-Funnel, Upper-Funnel-Kommunikation. Aber auch ganz operativ von der Performance her haben wir jetzt einen neu eingeführten Media-Mix-Model gesehen, dass wir im Lower Funnel tatsächlich schon so ein bisschen an so einer Sättigungskurve unterwegs sind und es für uns auch ganz operativ in der Steuerung besser ist, in Mid-Funnel stärker unsere Präsenz auszubauen und Lower Funnel zu reduzieren.
Für alle die, die keine Marketeers sind, kannst du uns vielleicht kurz sagen, Mid-Funnel, was ist das?
Ja, also um es mal so ganz anfassbar zu machen, so Upper Funnel, das sind ich sag mal, die Reichweiten starken Medien wie Fernsehen, Out of Home, also Plakate. Da kann man eine Marke gut transparent machen, man kann wenig darüber erklären. Am anderen Ende, das Thema Lower Funnel, das ist halt kurz vor dem Kaufabschluss. Mhm. Da zeige ich ein Produkt, da zeige ich einen Preis. Also die Google Product Listing Ads kennt wahrscheinlich jeder von uns. Da klickt man drauf und man ist im Shop. Aber da kannst du tatsächlich inhaltlich zur Marke auch nichts mehr erklären. Und Mid-Funnel ist da in der Mitte. Das sind Werbeformate, typischerweise in Social Media zum Beispiel, okay, wo du eben über kleine Filmchen, sag ich mal, umgangssprachlich deine Marke erklären kannst, das Produkt erklären kannst, Produktbenefits, Features erklären kannst, Anwendungen zeigen kannst. Und das ist tatsächlich was, wo wir jetzt eben unser Engagement skalieren und tatsächlich ausbauen, um eben genau das zu transportieren. Also was ist eigentlich der Grund, warum ich Bonprix kaufen sollte?
Also Mid-Funnel ist euer Schwerpunkt aktuell.
Ja, genau.
Thema Marketingstrategien, das hattest du jetzt ja gerade schon ein bisschen angesprochen, habt ihr, glaube ich, irgendwie im Moment auch ganz neue Pläne?
Ja, in der Tat. Wir sind da explorativ unterwegs, das abseits vom klassischen Kauffunnel auszuprobieren, wie können wir relevant werden in Momenten, wo es eben noch gerade keine konkrete Kaufabsicht gibt. Das heißt, gibt es das Schlagwort Cultural Marketing, wo es eben einen zusätzlichen Layer gibt, der typischerweise über Influencer bespielt wird, um eben diese Relevanz in unerschlossenen Zielgruppen zu steigern. Da ist gerade jetzt der Trend im Markt, mit sogenannten Microdramas zu arbeiten. Also wir haben da eben auch eine Geschichte, die in mehreren Episoden erzählt wird, mit Stars und Sternchen, um ein rausgerutschtes Versprechen, so eine Feier zu organisieren. Und das zieht sich dann sofort und natürlich verstolpert man da an verschiedenen Stellen immer die Situation, man endet mit so einem Cliffhanger. Ist halt wirklich ein spannendes Format und das endete tatsächlich mit einer großen physischen Feier, wo dann eben dann die beteiligten Influencer und Medienpartner mit dabei waren und eine große Feier. Also von daher, wir sind gerade noch in der Auswertung, wie das funktioniert. Aber ich finde das extrem spannend, eben auch im Marketing mal außerhalb der ausgetretenen Wege, die sich halt eben über Media Mix Models und Performance bis zum Umfallen optimiert haben, auch mal neue Felder zu betreten.
Interessant. Und kommen dann da auch die neuen Kundinnen schon hin? Haben die eine Chance, was zu gewinnen und an diesem Abend zu partizipieren?
In Teilen. Also es gibt tatsächlich auch ein Preisausschreiben, wo dann die Kunden teilnehmen konnten und die Perspektivkunden. Und in Auszügen sozusagen waren sie dabei. Die Halle fasste, glaube ich, aber nur so 300 Leute oder so. Da kannst du natürlich nicht alle einladen. Natürlich wurde das aufgezeichnet und ist auch in den Medien verfügbar. Das heißt, das kann man sich angucken. Ich kann es ja dann hier später im Link ja vielleicht auch mal verlinken, dass man da so ein Gefühl kriegt. Finde ich ein super spannendes Format.
Ja, klasse. Sehr gerne. Packen wir rein in die Shownotes.
Mega.
Ihr habt gesagt, es gibt die vernachlässige Zielgruppe. Da bin ich wirklich drüber gestolpert, weil das klingt ja so ein bisschen, als ob man jemanden vergessen hätte bei seinen Kundinnen. Was genau meinten ihr damit?
Also im Marketing sieht man eben, dass viele Marken sich fokussieren auf junge, urbane Zielbilder. Das ist hip und die Werbetreibenden überschlagen sich da, also dem letzten Trend zu folgen, um möglichst hip zu sein, um angesagt zu sein. Und wir adressieren mit unserer Marke und unseren Produkten Frauen, die authentischer sind, die wissen, was sie haben wollen, sich nicht mehr beweisen müssen. Die sind typischerweise ein bisschen älter, meistens zwischen 40 und 60 Jahren. Und daraus ergibt sich bewusst eine Chance. Also sie kalibrieren dann in dieser Phase die Produkt- und Markenbedürfnisse, erfinden sich teilweise auch selbst. Und das ist eine super Opportunität. Und interessanterweise wird diese Zielgruppe medial wenig adressiert. So, und von daher ist das für uns ein ganz spannendes Feld, wo wir eben aktiv werden. Und ja, deshalb reden wir da manchmal so von der vernachlässigten Zielgruppe. Das ist jetzt keine verwahrloste Zielgruppe, sondern eine, die eben tatsächlich nicht so stark adressiert ist.
Das heißt, diese vernachlässigte Zielgruppe ist aber auch die neue Zielgruppe, die mit Potenzial?
Ja, beides. Man muss eben da von zwei Seiten drauf gucken. So machen wir es zumindest. Einmal so die Innensicht und die Außensicht. Und wenn wir in der Innensicht unterwegs sind, sehen wir tatsächlich auch heute schon, dass wir für diese Kunden offensichtlich genau das richtige Produkt haben. Das heißt, wir haben eine super Passform, wir haben da Komfort-Features und so sehen wir in unserem Customer-File tatsächlich eine starke Häufung eben genau in dieser Zielgruppe. Aber wir sehen auch in der Marktforschung, dass genau das eine Zielkundin im Markt anspricht. Das heißt, da haben wir eine große Relevanz eben und die Größe der Zielgruppe an sich ist auch dahingehend groß genug, von der Kaufkraft her stark genug, dass das eben tatsächlich unser Fokus ist. Das heißt, wir sind tatsächlich da jetzt im Vergleich zu Otto, meiner alten Rolle, deutlich fokussierter unterwegs und haben dadurch natürlich es auch ein Stück weit leichter, uns im Wettbewerbsumfeld auch zu differenzieren.
Dann weiß ich jetzt, warum ich den Katalog immer bekommen habe. Ich passe genau in eure Zielgruppe und könnte ja die Persona gewesen sein, an der ihr euch entlang gehandelt habt. Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich bin tatsächlich auch beruflich wirklich zum Frauenversteher geworden. Ne? Also das ist ja, also man muss wirklich reinlesen, man ist ja nicht sagen, Kern der Zielgruppe, so als Mann schon mal nicht, so, obwohl ich vom Alter reinpassen würde. Deshalb habe ich mich da wirklich, also wirklich tief reingewühlt und stelle fest, also dass ich auch meine Frau jetzt viel besser verstehe. Ja? Das ist ein schöner Seitenhütz.
Nikolai, das sind die richtigen Insights hier. Ja, natürlich. Ich meine, man verändert sich ja eben auch. Und genauso, wenn du sagst, du sprichst von Passformveränderungen, die möglich sind oder so, dann gibt es natürlich Dinge, die man, glaube ich, auch in dem Alter weiß, was man tragen kann und was nicht oder was vorteilhafter ist oder nicht, wo man vielleicht in jungen Jahren irgendwie drüber hinwegsieht oder einfach trägt, weil es halt in ist. Von daher ist das doch toll, dass ihr ja so einen Fokus drauf habt, denn das ist ja gerade wichtig, dass man seine Kundin kennt. Ihr habt eure Werbemittel auch ein bisschen gedreht und verändert. Du hast erzählt, ne, es gab die Bildformate, die Anteile, die Kombinationen haben sich geändert. Wenn man die Werbeflächen heute sieht an den Bushaltestellen oder auch im Hamburger Hauptbahnhof. Wie würdest du das unseren Zuhörerinnen beschreiben? Was war der Switch, den ihr gemacht habt? Und natürlich, warum?
Wir kommen sehr, sehr stark jetzt vom Zielgruppenverständnis, vom Kundenbedürfnis. Und das ist immer so der Triggerpoint. Früher hatten wir große Bildanteile, ein großes Produkt. From the book ist halt wenig differenzieren. Ne? Und jetzt haben wir eben eine Kombination. Ich weiß nicht, ob das jeder so vor Augen hat. Also man startet eben mit einem sehr starken Claim, so ein Customer Need, Selbstverständnis der Zielgruppe. Und daneben ist dann eben das Produkt abgebildet. Und das ist eben eine sehr, sehr klare Aussage, hat eine sehr, sehr hohe Wiedererkennung. Und das funktioniert sehr gut.
Also der Badeanzug am Strand?
Ja, der Unterschied ist eben, dass es nicht nur der Badeanzug ist und nicht nur der Preis, sondern eben auch entweder ein klarer Produktnutzen dabei ist oder eben ein Selbstverständnis aus der Zielgruppe, was denn mit dem Motiv verknüpft ist. Und das hat tatsächlich mehrere Vorteile. Zum einen, also klar, ist es irgendwie eine bessere Markenwiedererkennung, also die Zuordnung ist das Bonprix-Werbung oder irgendeine andere Werbung, die ich gesehen habe. Natürlich machen wir da auch immer verschiedene Werbemitteltests. Und da haben wir gesehen, dass das deutlich besser funktioniert. Das heißt, die Zuordnung, ja, ich habe Bonprix-Werbung gesehen, ist jetzt viermal so hoch wie bei alten Werbemitteln, wo da nicht so ganz klar war, war das jetzt irgendwie eine Bonprix-Werbung oder habe ich da H&M gesehen oder Zalando, weiß ich gar nicht so. Das heißt also, das funktioniert deutlich besser. Das heißt also, da die Marketing-Budget-Effizienz ist da mal besser und ist natürlich auch deutlich relevanter, weil sich die Zielkunden deutlich besser angesprochen fühlt an der Stelle.
Ja klar, und ich habe direkt eine Idee, wo oder wie ich das tragen kann. Das ist fast wie so eine Kombination von Produkten. Ne? Ist ja eine gute Idee. Und wenn ihr das sogar checken könnt oder tricken könnt. Ne? Und ihr habt eine Story auch immer pro Bild, richtig? Die Geschichte erzählt, also ein Storytelling in Bilderkampagnen?
Ich habe in der Vergangenheit gesehen, dass unser Wertversprechen nicht so super klar ist zum Markt hin. Und ja, natürlich der erste Blick, der Name hat ja schon ein Wertversprechen, Bonprix. Da denkt man ja, also der Preis wird schon halbwegs okay sein. Aber jetzt nur günstige Mode ist jetzt nicht mehr so unique im deutschen Markt wie früher zu Gründungszeitpunkten.
Gibt ja auch viel Konkurrenz, ne?
In der Tat, da gibt es jetzt sehr preisaggressive asiatische Player und eben das Thema Preis-Leistung, was eigentlich immer unser Kern war, ist jetzt ein bisschen aufwendiger zu erklären. Früher konnte man nach Preis schon mal aufhören, jetzt musst du Leistung nochmal erklären. Das ist jetzt genau das, was wir mit einer neuen geschärften Positionierung angegangen haben. Das war jetzt meine erste Tätigkeit in meiner neuen Rolle, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, also wofür wollen wir eigentlich stehen? Was ist tatsächlich so das Thema? Das ist ganz bewusst eben was gewesen, was wir nicht nur im Marketing gemacht haben, sondern wir haben als gesamtes Haus zusammengesessen und gesagt, was soll tatsächlich jetzt unser Wertversprechen sein unserer Kunden? Und das haben wir mal zusammengefasst in so einen Satz oder so ein Wertversprechen zum Kunden, das lautet, wenn ich Bonprix kaufe, dann weiß ich, ich erhalte immer verlässlich, komfortable und vielfältige Fashion und das stets preiswert. Also es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das brechen wir jetzt runter in die verschiedenen Bereiche. Natürlich ins Marketing, wir müssen es ja auch der Kundin kommunizieren, das nützt ja nichts, wenn es erstmal nur auf dem Schaubild steht. Aber das hat natürlich auch eine starke Implikation auf unser Produktsortiment. Das heißt also, was bedeutet das für Passformen, Größenläufe, Funktionalität, Mode gerade für unsere Zielgruppe? Das ist ja vielleicht nicht mehr irgendwie der kürzeste Minirock, sondern tatsächlich eher Tragekomfort. Größen führt, das ist eben da wichtig. Also die Sortimentstruktur sieht anders aus. Ich habe natürlich Anforderungen an den Webshop, dass ich eben genau solche Sachen eben Mehrwerte kommunizieren kann und natürlich auch eben fürs Marketing. Das heißt also, genau das brechen wir jetzt runter, um eben zu sagen, was bedeutet denn das eigentlich und was ist da der Mehrwert für die Kunden? Und um das alles besser erklären zu können, suchen wir eben tatsächlich jetzt verschiedene Wege, insbesondere im Mid-Funnel-Marketing, wir hatten es jetzt ja gerade, aber auch im Upper-Funnel, also Plakate gehören ja zu Upper-Funnel, da kannst du nicht ganz so weit ausholen, aber du musst eben genau eben bei diesem Zusatznutzen und diesem Kundenbedürfnis ansetzen. Und das ist genau das, was wir eben genau mit dem Intro, mit dem Claim, mit dem Hook auf der Seite tatsächlich auslösen wollen.
Ja, den Nutzen, den Benefit wollen wir ja im ganzen Leben, in ganz vielen Situationen haben. Ne? Und wenn ich natürlich das als Kundin irgendwie spüre und merke, dann überzeugt mich das natürlich doppelt. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Fokus auf diese konkrete Frau auch hilft, die Vielzahl der Produkte darauf abzustimmen. Ne? Es sind halt nicht viele Frauen, sondern es ist eben eine ganz bestimmte Persona, die ihr da erreicht und zufrieden macht. Hm? Was natürlich so der dritte Block ist, die KI oder AI in diesem Falle, ne, hatten wir auch drüber gesprochen. Das ist natürlich auch für euch ein Thema, gerade auch in der App, die ihr nun nutzt für die Kunden. Oder wie ich vielleicht als Kundin sogar besser mit Unterstützung von AI meine Produkte entdecken kann?
Ja, also AI ist jetzt natürlich sehr laut und groß geworden jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung. Also seit vielen, vielen Jahren, also ich schätze mal so seit über 20 Jahren, sind wir bestimmt an den unterschiedlichsten Stellen dabei, ich sage mal in Anführungsstrichen, so klassische AI einzusetzen. Ne? Also das sind dann Effizienztreiber für Prognosen, Prozessautomatisierung. Du hast das in der Werbemittelaussteuerung, Katalogaussteuerung, solche Sachen irgendwie. Ich glaube, da sind die gestartet. Aber inzwischen nutzen wir KI natürlich auch über Effizienz hinaus, um halt besseres Kundennutzen, Kundenerfahrung bei uns auf der Seite hinzubekommen. Das heißt also, da geht das um Einsatz in der Suche zum Beispiel bei Produktempfehlungen, um tatsächlich eben auch relevantere Produkte auszuspielen. Also das heißt, das macht jetzt nochmal einen ganz anderen Sprung jetzt mit den Möglichkeiten der generativen AI. Mhm. Das heißt also, wir haben das zum Beispiel jetzt im Marketing eingesetzt, um Content zu entwickeln, Bilder zu erstellen, die wir eben auf der Produktseite nutzen können. Aber wir können das auf der anderen Seite auch gut nutzen, zum Beispiel bei der Produkterstellung, also Fashion-Produkte. Das heißt also, da haben wir von der Trenderkennung bis hin zur Gestaltung selbst jetzt eben verschiedene Tests gerade laufen, wie wir das automatisieren können. Wir gucken in Richtung Customer Service. Da gibt es verschiedenste Anwendungsfelder. Das heißt also, wir sind da an verschiedensten Stellen jetzt gerade dabei, uns heranzubewegen. Und ich glaube, das Spannende da ist, da hilft dir quasi eine super granulare Roadmap nicht so sehr. Also wichtig ist, dass du die großen Wetten für dich sortierst irgendwie, ganz klar. Aber letztendlich ist es ein Test and Learn und es ist wirklich spannend, wie es vorangeht.
Mhm. Interessant fand ich auch, als du sagst, man hat ja auch verschiedene Models. Also du hast im Grunde genommen ein Produkt, was aber natürlich an Frauen auch unterschiedlich wirken kann. Ne? Ob es die Länge ist, ob ich eine andere Figur habe. Und da anstatt von vielen, vielen Fotoshootings, vielen, vielen Models, kann man natürlich auch noch mehr Individualität des Produktes transportieren vermutlich, ne?
Ja, absolut. Also ihr könnt ein bisschen reinzoomen jetzt mal ins Marketing von den gezeigten Feldern. Mhm. Und also da ist das tatsächlich so. Wir nehmen typischerweise Originalfotos, die wir auf der Büste aufnehmen, entweder bei uns in den Offices oder eben auch in den Erzeugermärkten und können dann tatsächlich verschiedenste Bildstrecken erzeugen, die uns helfen, halt eben das Produkt eben zu vermarkten. Das fängt an eben auf der Artikeldetailseite, aber wir können es auch weiter in anderen Stellen im Marketingprozess dann einsetzen und haben da natürlich den Vorteil, dass wir eben sehr viel individualisierter und personalisierter werden können. Das heißt, wir können dasselbe Produkt an unterschiedlichen Größen zeigen. Wir können es mit unterschiedlichen Hintergründen in unterschiedlichen Kontexten zeigen. Wir können zum Beispiel dasselbe Produkt, ich sag mal, in Polen an einem anderen Model zeigen als in Frankreich und sind dadurch deutlich relevanter, quasi zu entweder geografischen Kontexten oder auch zu Wetter zum Beispiel. Ja, und auf der Ebene haben wir eben jetzt Möglichkeiten, die früher einfach zu teuer, zu komplex waren im Managen. Ich glaube, man kann sich da schnell hinreißen lassen, in welche Richtung das alles gehen kann. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man da zum einen immer sehr pragmatisch rangeht, sagt, pass auf, komm, lass uns da jetzt keine Wissenschaft draus machen, Sachen ausprobiert. Also Test and Learn ist das Große. Also eine schnelle Lernkurve ist im Zweifel besser als irgendwie das beste Konzept. Aber es muss sich ja auch noch rechnen. Ne? Und das ist für mich immer wichtig. Man kriegt ja irgendwie als Marketingverantwortlicher verschiedenste Inspiration, jetzt zuletzt gerade auf der K5. Und wieder angesprochen, Mensch, hier willst du nicht dies, willst du nicht das. Und für mich ist da ein ganz guter Filter immer, betriebswirtschaftlich drauf zu gucken. Also wenn ich Marketing zum Beispiel Kundenakquise mache, da stelle ich mir auch die Frage, was ist denn eigentlich der Payoff und wann habe ich sozusagen dann die Kundenakquisekosten wieder drin? Und dasselbe stelle ich mir eben auch im Kontext von AI, wo ich sage, na, wann habe ich eigentlich das Investment wieder rein? Und dann gucke ich eben, bei mir ist so ein bisschen so die Faustregel 12 bis 18 Monate, dann muss der Break-Even da sein. Und das filtert schon ganz stark, ne? Dass man eben sehr, sehr klar sich dann da rein bewegt mit so einem Setting. Ich glaube, das hilft tatsächlich eben, um da so ein bisschen zu filtern.
Auf jeden Fall. Ich stelle mir aber auch gerade so vor, mir fällt das Online-Shop ein bisschen schwer persönlich, muss ich sagen. Bei mir, ja, vielleicht auch bis dato, da hat natürlich einfach die KI extrem gepusht, aber manchmal auch fehlt, wie sieht so ein Produkt wirklich getragen aus oder wenn sich ein Rock bewegt, ne? Oder wie schwingt was mit, also dass man das, was ich natürlich im stationären Handel habe, das ja auch der große Vorteil ist, das Gefühl über Material und Verhalten des Produktes, des Stoffes zu sehen, das kann man natürlich jetzt unfassbar vielseitig darstellen. Ne? Das macht mich vielleicht doch zum Online-Shopper irgendwann.
Ja, in der Tat. Es ist nicht wirklich anfassbar in dem Sinne, aber man kann sich eben deutlich mehr reinversetzen als tatsächlich nur auf gedruckten Formaten. Das heißt also, wir haben eben dann nicht nur verschiedene Produktaufnahmen aus unterschiedlichen Winkeln. Wir haben Bewegtbild, wir haben Videos, wir haben eben Kontexte, wo es eben getragen werden kann. Ich glaube, das macht das schon deutlich anfassbarer.
Vielleicht nochmal zurück zu dem Punkt Personalisierung. Steht ja auch im direkten Kontext mit Benefits, da den Kundinnen Mehrwert zu bieten, indem ihr wirklich individualisierte Angebotskommunikation oder auch Darstellung macht. Habt ihr da Gedanken zu?
Ja, das geht ja nochmal über das ganze Thema Bildsprache hinaus, ne? Also Personalisierung, da gucken wir im Prinzip auf die Journey von Kundenansprache, Darstellung, Shopping Experience, so auf den Marketing-Teil. Zwei Themen klammern wir aus. Also was wir nicht machen, ist Produktindividualisierung, also Fashion-Produkte und auch keine Preise. Also wir geben jetzt einem Nutzer vom Apple-Device jetzt keinen anderen Preis jetzt zum Beispiel als von Android oder so. Aber von den Kundenbedürfnissen ausgehend, da sind wir natürlich schon dabei, die Kauferfahrung deutlich besser zu machen. Das heißt also, auf die Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, es fängt an bei der Kundenansprache, Offsite, dass wir da eben Werbemittel gestalten, die halt relevanter in deinen Kontext passen. Also wenn wir erkennen, dass du eine Person bist, die zum Beispiel eine Familie hat, dann bist du eher so im Familienkontext, kriegst also ein anderes Werbemittel ausgespielt, als jetzt irgendwie ein jüngerer Single-Haushalt zum Beispiel. Wenn du dann im Shop bist, können wir dann die Flächen auf der Homescreen anpassen, in der Anordnung von den Inhalten. Wenn du suchst, kriegst du ein eigenes Ranking, was eben relevanter für dich ist. Wenn du dann auf den Einzelprodukten Produktseiten bist, bekommst du Größen angezeigt, die dann in deinem Größenlauf sind. Und das ist natürlich spannender, weil du halt im Zweifel immer attraktivere, spannendere Angebote hast, irrelevante Angebote ausgeblendet werden oder zum Beispiel Produkte, wo wir in deiner Größe keine verfügbar haben, die siehst du dann gar nicht. Und das hilft natürlich und von daher hast du da ein deutlich, deutlich besseres Shopping-Erlebnis und letztendlich ist es eine echte Win-Win-Situation, weil wir dann letztendlich auch keine Budgets zum Beispiel ausgeben für Sachen, die für dich hart irrelevant sind. Ne?
Mhm. Ja gut, das macht jetzt den Shopping-Prozess natürlich schöner, aber auch effizienter. Ne?
Absolut.
Bevor ich lange suche oder nicht finde, was ich haben möchte oder ich finde eben dieser Punkt, ich suche ein Produkt und schreibe die Größe dahinter, die ich suche. Und dann werden mir Dinge vorgeschlagen, das gibt es aber nicht mehr. Das finde ich zum Beispiel richtig ärgerlich. Ne?
Absolut. Also du hast weniger Frustration im Shopping-Prozess durch eben genau sowas, wie du sagst, ne, nicht verfügbare Größen. Du hast eine höhere Relevanz wie dessen, was du anbietest. Du bist effizienter in der Navigation bei uns im Shop. Und am Ende des Tages, wenn du nicht ganz sicher weißt, dann bestellst du doch eine andere Größe. Das heißt, Retouren werden dann auch unnötigerweise ausgelöst, was halt nicht nur Umweltaspekte hat, sondern auch wie bei uns sich natürlich irgendwie in den Kosten widerspiegelt. Also ich glaube, entlang der gesamten Journey ist das eine sehr, sehr gute Idee, in Personalisierung stärker reinzugehen. Und ja, natürlich, da helfen dir natürlich gerade jetzt die Möglichkeiten durch Gen AI massiv. Ja.
auf jeden Fall. Bin ich eigentlich schon bei meiner letzten Frage an dich. Zack, geht die Zeit rum. Was macht denn aus deiner Sicht heute ein wirklich gutes Fashion-Shopping-Erlebnis aus? Also, es schließt natürlich ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast, aber es ist ja auch irgendwie eine Kombination aus allem. Wenn du für dich kaufst, wann macht dir es besonders Spaß? Und vor allem, wann landet es auch im Warenkorb und dann bei dir zu Hause? Weil das ist ja auch nochmal ein Schritt, ne?
Ja, es ist eine Kombination, wie du sagst, ne? Also es ist eine Kombination aus, ich würde mal sagen, Kopf und Herz. Also natürlich, für den Kopf muss es passen irgendwie. Du hast einen funktionalen Einkaufsprozess. Die Benefits müssen klar sein. Der Preis muss attraktiv sein. Die Konditionen müssen stimmen. Das heißt also, du hast da so eine Checkliste. Aber das ist nur so die Hygienefaktoren, ne? Also wo richtig gutes Shopping-Erlebnis anfängt und wo die Begeisterung startet, also da ist irgendwann auch das Herz dabei, ne? Das heißt, da muss Spaß dabei sein, es muss einfach in der Produktdarstellung muss es irgendwie ansprechend sein, das gesamte Kauferlebnis muss eine vernünftige Nutzerführung haben und am Ende des Tages, man spricht ja immer so von der Peak-End-Rule, so ganz am Ende des Prozesses hast du den stärksten Eindruck, wenn du das Produkt in der Hand hältst und das Ding zu dir passt und zu dem, was dir versprochen wurde im Marketing, dann hast du wirklich ein tolles Fashion-Erlebnis.
Ja, ich glaube, da hat der ganze E-Commerce aber auch eine riesen Lernkurve gemacht, ne, in den letzten Jahren. Das war ein wunderschönes Schlusswort.
Absolut. Und man kann sogar, und das wage ich zu sagen, behaupten, dass wir nicht am Ende der Lernkurve sind. Also ich glaube, dieses Test und Learn, das wird uns nach wie vor begleiten. Und in dem Moment, wo du aufhörst und sagst, ja, wir haben jetzt die Lernkurve und wissen, wie es geht, das ist schon mit Sicherheit der Anfang vom Ende.
Also, ihr seid ja auf einem tollen Weg. Du hast uns eine Menge gezeigt. Und ich glaube, naja, die nächsten 40 Jahre wünsche ich dir und mir jetzt nicht. Aber einfach nochmal vielleicht so ein 5 bis 10 Jahre im Voraus. Ich bin ganz gespannt. Vielleicht hören wir uns nochmal, wie die Reise für euch weitergegangen ist und welche Lessons learned ihr gemacht habt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir nehmen das Gespräch ein bisschen vorher auf. Aber wenn ihr wüsstet, wie uns die Schweißperlen auf der Stirn stehen, dann sind wir dankbar, dass wir nicht in einem Videopodcast sind. Vielen Dank, Nikolai.
Ja, vielen Dank und toll, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao.
So, und jetzt wisst ihr, warum ich nach diesem Gespräch kurz überlegt habe, ob mein nächster BH von Bonprix kommt. Falls euch diese Folge was gegeben hat, dann teilt sie gerne, folgt uns und lasst uns ein Like da, wo ihr gerade hört. Das kostet nichts und hilft uns sehr. Und noch ein Tipp für den Herbst. Das EHI Retail Expert Programm findet im Oktober statt. Alle Infos dazu, wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.